Labor Insight Folge 8, Nahrungsmittelintoleranzen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Podcasts Labor Insight. Mein Name ist Georg Endler, ich bin vom Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labors.at Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Neben mir sitzt mein Freund und Kollege Georg Engstler, mittlerweile auch schon seit 10 Jahren bei uns im Team.
Hallo, mein Name ist Georg Engstler, ich bin Facharzt wie der Herr Professor und bin sein gelehrigster Schüler aus dem ehemaligen Wilhelminenspital.
Kurze Anekdote, er ist mittlerweile deutlich besser als ich in der Labormedizin. Heute wollen wir über etwas plaudern, was eigentlich kein Laborthema ist, über die Diagnostik von Nahrungsmittelintoleranzen und über die Problematik, welche Labortests da Sinn machen und welche nicht. Zuvor noch eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und zu einer bestmöglichen Qualität selbstverständlich. Und als Fachärzte in diesem Labor verdienen wir beide unsere Brötchen hier natürlich auch mit der Durchführung von Labortests. Werbung Ende. Lieber Georg, hast du eine Nahrungsmittelintoleranz?
Es ist sehr fad. Ich habe leider keine Nahrungsmittelintoleranz. Ich vertrage alles von Milch und Fleisch und Gemüse auch.
Herzlich willkommen. Du bist wahrscheinlich eine Minderheit. Wenn man Gesprächen zuhört, hat fast jeder heute eine Nahrungsmittelintoleranz. Und wie wir in den sozialen Medien sehen, gibt es auch diverse Werbungen für verschiedenste Tests für Nahrungsmittelintoleranzen, die man im Labor machen kann. Zuvor eine kleine Abgrenzung. Man muss immer ein bisschen unterscheiden, was ist eine Allergie? Und wir reden hier von einer Allergie vom Soforttyp, eine Typ-1-Allergie. Und was ist eine Nahrungsmittelintoleranz?
Also die Nahrungsmittelintoleranz ist klassischerweise die Laktoseintoleranz, die Unverträglichkeit von Milchzucker, eine sehr verbreitete Intoleranz.
Ja, und typischerweise eine Allergie tritt relativ rasch auf nach einem Nahrungsmittel. Das kann eine halbe Stunde dauern, maximal eine Stunde, hat relativ akute Symptome, das kann sein ein Durchfall, ein Ausschlag, manche Leute bekommen am ganzen Körper rote Flecken, manche bekommen einen Blutdruckabfall, Herzklopfen, je nach der Stärke der Allergie oder ein harmloses Brennen im Mund, das rasch wieder vergeht. Das ist die harmloseste Form von Nahrungsmittelallergien, das ist das sogenannte orale Allergiesyndrom. Das tritt vor allem auf, wenn man beispielsweise eine Pollenallergie hat gegen Gräser oder Birken und dann Nahrungsmittel zu sich nimmt, die also ein ähnliches Proteinprofil haben. Klassischerweise bei Birken hat man manchmal ein leichtes Brennen bei Äpfeln, wenn sie roh sind und wenn sie gekocht sind, verträgt man sie gut. Die schwerwiegendere Form von Allergien ist glücklicherweise recht selten. Das ist typischerweise gegen Nüsse oder Schalentiere, selten gegen so exotische Dinge wie Avocados. Und diese Leute bekommen sofort nach Aufnahme rote Flecken. Es geht ihnen schlecht und sie haben einen allergischen Schock. Und das ist auch oft ein Notfall, den man sozusagen akut behandeln muss.
Genau. Darüber werden wir aber heute nicht sprechen, sondern wir wollen heute eben über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen, die klar von den Allergien abzugrenzen sind.
Ja. Das heißt, das Erste, wenn jemand sagt, ich vertrage etwas nicht, ist, wird der Arzt einmal abklären, ist das eine Allergie vom Soforttyp, dann ist das oft auch klar eingegrenzt, dass man nach Nüssen unmittelbar eine Reaktion hat oder eine Intoleranz, die oft Stunden bis Tage dauert. Das heißt, nach dem Genuss von besonders viel Laktose zum Beispiel, der Klassiker ist Tiramisu, süß, fett und viel Laktose, weil Schlagobers schmeckt ja auch gut, dass man dann zum Beispiel Durchfall bekommt oder solche Symptome. Das ist relativ leicht abgrenzbar. Was kann jetzt das Labor bei Nahrungsmittelintoleranzen tun? Die Laktoseintoleranz ist etwas, wo wir
sogar mehrere Möglichkeiten haben der Abklärung.
Ja, einmal gibt es natürlich einen Gentest. Leute, die eine Laktoseintoleranz haben, das ist sozusagen der ursprüngliche Genotyp, der aus der Urzeit kommt, wo Leute keine Laktose vertragen, denen fehlt ein Enzym, das können wir in einem Gentest feststellen. Das Problem bei diesen Gentests ist, was machen wir mit denen, die ein defektes und ein normales Gen haben, die haben oft sehr variable Symptome, da tritt die Laktoseintoleranz oft erst auf, wenn man größere Mengen Laktose zu sich nimmt oder erst im höheren Lebensalter, wenn sich der Hormonspiegel verändert. Hormone induzieren zum Beispiel dieses Enzym, diese Laktase. Der zweite, wesentlich sinnvollere Test ist ein Atemtest, wenn man das braucht sozusagen. Das heißt, man kann Laktose zu sich nehmen.
Es wird eine gewisse Menge Laktose aufgenommen vom Patienten in einer kurzen Zeit. Danach werden verschiedene Messungen gemacht, um den H2-Gehalt der Atemluft zu messen, welcher bei einem laktoseintoleranten Patienten aufgrund der Bakterien ansteigt.
Genau. Das Gleiche gilt für die Fructoseintoleranz. Auch das kann man testen, wenn man möchte. Wir müssen aber dazu sagen, wenn man auf große Mengen Milch oder Schlagobers Durchfall bekommt, na, dann wird es wohl eine Laktoseintoleranz sein. Dann sollte man laktosefreie Schlagobers zu sich nehmen. Schmeckt annähernd genauso gut und ist auch genauso gut im Kaffee, wenn man das möchte.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die meisten Intoleranzen durch den Patienten selbst herausfindbar wären. Wir im Labor bieten halt einen gezielten Test, um diese Diagnostik durchzuführen. Jedoch ein gut geführtes Tagebuch über die Symptome lässt oft schon vermuten, was der Hintergrund ist.
Das heißt, wenn man unklare Darmbeschwerden hat, ist das Sinnvollste leider kein Labortest, aber ein Ernährungstagebuch, dass man herausfindet, was habe ich gegessen und wann habe ich meine Symptome, wann treten die auf und wie stark sind sie. Dann findet man meistens heraus, was man nicht verträgt. Für sehr viele Dinge haben wir keinen Labortest. Manche vertragen keine Tomaten, die bekommen dann Magenschmerzen oder Sodbrennen oder was auch immer. Das ist keine Allergie, das ist einfach so. Und dann ist die einzige und die sinnvollste Therapie weniger Tomaten essen.
Aber Georg, was ist mit der Histaminintoleranz?
Die Histaminintoleranz ist ein spezieller Fall. Ja. Auch das sind ganz typische Symptome. Wie du weißt, wenn man, wie du, Liebhaber von Rotwein ist, gerade ältere Rotweine enthalten manchmal viel Histamin oder alter Käse, das betrifft dann mich, weil ich liebe alten Käse.
Der berühmte Stilton, ja, der englische Käse.
Der sehr viel Histamin in sich hat. Manche Menschen haben einen Enzymdefekt, auch den können wir im Blut feststellen. Was passiert dann? Sie bekommen ein Brennen im Mund, sie bekommen einen roten Kopf, sie bekommen Herzklopfen, wie bei einer Art Allergie. Der Grund dafür ist, Histamin ist ein Immunaktivator, der typischerweise die Symptome einer allergischen Reaktion hervorruft, also Rötung, Schwellung, Kopfschmerzen, Juckreiz, je nachdem, wo es angewandt wird, dann wird es sozusagen nicht mehr abgebaut und der Patient nimmt das dann in den Körper auf und hat typischerweise die Symptome. Also typischerweise nach dem Genuss von Thunfisch ist auch oft recht histaminreich oder alten Käse.
Prosecco.
Prosecco ist ein Thema oder manchmal auch alter Rotwein, dann kann es sein, dass die Leute wirklich Symptome bekommen. Das wäre auch typisch. Wenn man möchte, kann man dazu einen Labortest machen.
Das wäre die DAO, die Thiamindioxidase.
Und was macht die?
Die baut das Histamin ab.
Die baut das Histamin ab, sodass es gar nicht mehr aufgenommen werden kann. Und Leute mit einer Histaminintoleranz, die Beschwerden haben, haben oft sehr niedrige DAO-Spiegel. Auch genau. Das ist ein Labortest, den man einfach machen kann. Es ist ein einfacher Bluttest, der allerdings leider nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Was wesentlich wichtiger ist, und das ist oft, wenn man chronische Beschwerden hat, ist, dass man etwas denken sollte an die sogenannte Zöliakie. Die Zöliakie ist ein echtes medizinisches Problem, wo es zu einer Immunreaktion kommt gegen Gluten. Gluten ist ein Eiweißstoff, der im Weizen vorkommt. Dummerweise auch in anderen Getreidesorten, gerade die, die gut schmecken. Also Roggen und Gerste sind ebenfalls glutenhältig und können daher auch Beschwerden machen. Das heißt, wenn man diese Weizen- oder die Glutenunverträglichkeit hat, Vorsicht beim Weizenbier zum Beispiel, auch das enthält relativ viel Gluten. Durch diese Immunreaktion kommt es zu einer Zerstörung der Darmwand und zu chronischen Durchfällen. Das heißt, Leute haben dann oft tagelang Durchfälle, die treten oft erst ein, zwei Tage auf, nachdem man sozusagen größere Mengen Gluten zu sich genommen hat. Und hier kann man einen sehr einfachen Labortest machen, das ist die Transglutaminase-Antikörper. Das heißt, die Leute entwickeln auch Antikörper gegen Proteine der eigenen Darmwand, die dann zu einer Zerstörung führen. Das ist ein ganz einfacher Labortest, den man durchführen kann, ein Bluttest. Wenn die Transglutaminase-Antikörper positiv sind, ist derzeit noch gefordert, unter bestimmten Umständen ein Bestätigungstest oder eine Biopsie aus der Darmwand, eine kleine, um das zu sichern. Die Therapie ist relativ einfach, das ist eine glutenfreie Ernährung. Das heißt, man sollte gar kein Gluten idealerweise zu sich nehmen.
Auch kleinste Mengen würden hier Schaden verursachen.
Richtig, also das heißt, da ist eine strenge Diät oft hilfreich.
Was man sagen muss zur Diagnostik, ist wichtig, dass der Patient sich nicht vorher schon selbst behandelt und monatelang kein Gluten mehr zu sich genommen hat, bevor er den Test durchführt, weil diese Antikörper auch wieder negativ werden können.
Ja, dann haben wir natürlich keine Möglichkeit, das zu testen. Aber im Allgemeinen kommt er ja mit Beschwerden und nicht gleich mit der Therapie. Und auch hier bitte ein bisschen Vorsicht. Es gibt zwei Erkrankungsgipfel, die typischerweise tritt die Zöliakie im frühen Kindesalter auf, also irgendwo im Vorschul-Volksschulalter. Das heißt so 5., 6. Lebensjahr, dass die Kinder plötzlich über Durchfall und Bauchschmerzen klagen. Und da kann man den Bluttest machen. Aber es gibt einen zweiten Erkrankungsgipfel. Bei manchen tritt das erst im höheren, mittleren Lebensalter auf. Also für uns mittleres Lebensalter, also so ab 45 beginnt das wieder. Und da kann es auch auftreten. Das heißt auch beim Erwachsenen, der plötzlich über Durchfälle klagt, bitte auch an Zöliakie denken. Vorsicht auch. Es gibt ein paar sehr ähnliche Erkrankungen, für die wir keine Labortests haben. Manche Patienten vertragen zum Beispiel größere Mengen von Weizen, von Gluten nicht. Das heißt, die bekommen auf Nudeln Bauchweh. Das heißt, es gibt auch eine Form von der nicht-Zöliakie-assoziierten Glutensensitivität. Da reicht es oft, wenn man schlicht und einfach ein bisschen den Glutenkonsum reduziert. Man muss sich aber nicht komplett glutenfrei ernähren. Das heißt, das kleine Bier ist da durchaus erlaubt. Und man muss sozusagen nicht auf alles verzichten, was Spaß macht. Auch die Geburtstagstorte ist erlaubt, aber leider nur ein Stück und nicht vier Stück. Und man sollte auch bedenken, diese nicht-Zöliakie-assoziierte Glutensensitivität ist circa 4-mal häufiger als die echte Zöliakie. Das betrifft fast 5% der Bevölkerung. Das heißt, jeder 20. hat das. Dem ist oft geholfen, wenn er sich glutenärmer ernährt. Das heißt, weniger Brot zu sich nimmt, vielleicht mehr Kartoffeln, mehr Reis und weniger Nudeln zum Beispiel. Und es gibt ein zweites Thema, das sehr schwierig zu diagnostizieren ist, das ist der Reizdarm. Das heißt, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung hat auf manche Nahrungsmittel einfach Darmbeschwerden. Typischerweise kann das ein Sauerteigbrot sein, das leider auch sehr gut schmeckt, auf das man dann wirklich Darmbeschwerden kriegt oder auch Durchfall. Oder Sauerkraut, also fermentierte Lebensmittel, auf die man reagiert. Für den Reizdarm gibt es keinen vernünftigen Labortest, der wirklich etabliert ist. Hier hilft letztendlich nur ein Ernährungstagebuch, dass man schaut, welche Nahrungsmittel man gut verträgt, welche man schlechter verträgt, auf welche man Beschwerden bekommt und sich da ein bisschen durchschaut.
Genau, also eigentlich eine Ausschlussdiagnostik.
Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnostik. Leider ist der Reizdarm wahnsinnig häufig. Ich glaube, jeder 5. bis jeder 3. leidet ab und zu unter Reizdarmbeschwerden. Das heißt, das ist etwas, an das man immer denken sollte, auch wenn ein Patient Bauchschmerzen hat und man findet nichts, dann immer daran denken, es kann auch ein Reizdarm sein. Und zum Abschluss ganz wichtig, immer daran denken, es könnte auch etwas anderes dahinter stecken, keine Nahrungsmittelintoleranz, zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Da gibt es relativ einfache Tests. Bei jungen Patienten wird man einen Stuhltest machen, das Calprotectin, um das auszuschließen. Bei älteren Patienten wird man wahrscheinlich eine Darmspiegelung empfehlen. Auch daran sollte man denken, wenn sich plötzlich die Stuhlgewohnheiten ändern oder plötzlich irgendetwas anders ist, ab dem Alter von wahrscheinlich 40, 45, sollte man auf jeden Fall sicherheitshalber einmal nachschauen. Es kann auch etwas Ernsteres dahinter stecken.
Der Vorteil der Kolonoskopie ist, wenn dort alles in Ordnung ist, ist die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Jahren an einer bösartigen Erkrankung zu erkranken, sehr gering. Insofern ist das eine echte Vorsorgeuntersuchung, die wirklich dringlich empfohlen ist.
Wenn der Patient, die Patientin die Koloskopie verweigert, kann man einen Sentifit-Test anbieten, wo man auf Blut im Stuhl untersucht. Darmkrebs, wenn er bereits etwas größer ist, kann kleine Mengen Blut absondern, die im Stuhl nicht sichtbar sind, aber messbar sind. Trotzdem ist eine Koloskopie zu bevorzugen. Warum? Da erkenne ich jetzt nicht nur Darmkrebs, wenn er schon größer geworden ist, sondern auch die Vorstufen, die sogenannten Adenome.
Und kann sie auch gleich entfernen.
Und damit kann man auch verhindern, dass der Krebs entsteht. Das heißt, auch hier muss man immer bedenken, ein Labortest auf Darmkrebs ersetzt nie das, was wir alle ein bisschen vermeiden wollen und wovor wir uns alle fürchten, die Darmspiegelung. Das heißt, immer dran denken, bei einem entsprechenden Alter, bei einer Risikokonstellation, es kann sich auch hinter veränderten Stuhlgewohnheiten plötzlich auftretenden Bauchbeschwerden, kann sich auch etwas verbergen, das man sozusagen in einer Koloskopie detektiert. Also nur das Labor und nur das Ernährungstagebuch ist oft nicht ausreichend. Ein Thema, das immer wieder propagiert wird, das ein bisschen schwierig zu sehen ist, sind Nahrungsmittelintoleranz-Chips, wo Antikörper vom Typ IgG getestet werden. Das kann man gleichzeitig gegen über 300 Nahrungsmittel testen. Das ist etwas, das eigentlich nicht zur Diagnostik von Nahrungsmittelintoleranzen empfohlen wird. Die Nahrungsmittelintoleranz ist sozusagen eine rein klinische Diagnose, wo man sagt, ich habe ein Nahrungsmittel, das ich nicht vertrage. Mit diesen Nahrungsmittelintoleranz-Chips messe ich vor allem, wie häufig das Nahrungsmittel in den letzten Wochen bis Monaten zu sich genommen wird.
Aber dazu muss ich einhaken. Also die Diagnostik ist folgendermaßen, man bildet physiologischerweise auf jedes Nahrungsmittel, das man sich zuführt, Antikörper vom Typ IgG. Wenn man sehr oft Tomate isst, wird man Antikörper gegen Tomate haben, bei Milch, Milch, bei Salat, Salat und so weiter. Das heißt aber noch nicht, dass ich diese Nahrungsmittel nicht vertrage, sondern diese Tests haben eigentlich die Aufgabe, mir zu zeigen, okay, ich habe Probleme mit meiner Verdauung und sehe, was wurden mir in letzter Zeit zugeführt, weil ich sehe oft ja nicht alle Ingredienzien der Nahrungsmittel. Ich habe viel verarbeitetes Essen und da ist mir zum Teil nicht bewusst, was für Ingredienzien in meinen Körper kommen. Und insofern kann man sie machen, aber man muss sie differenziert betrachten. Mit Hilfe dieser Tests wird mir vor Augen geführt, welche Nahrungsmittel ich zu mir genommen habe. Und ich kann daraufhin Auslassversuche machen. Also das heißt, wenn jetzt in letzter Zeit viel Avocado gegessen habe und die Avocado-Antikörper sind deswegen natürlich positiv, kann ich einmal schauen, lasse ich mal die Avocados weg, verbessern sich meine Symptome. Aber man muss aufpassen, dass man nicht in die Falle läuft, jeder Antikörper ist schlecht und zeigt mir, dass ich das nicht vertrage. Diese Differenzierung ist essentiell.
Ja, das heißt, es macht keinen Sinn, wenn man keine Beschwerden hat, einen Vorsorgetest zu machen. Ich möchte schauen, ob ich etwas nicht vertrage. Das ist immer eine klinische Diagnose. Das heißt, wenn man Beschwerden hat und man kommt beim besten Willen nicht drauf, was es sein könnte, dann kann man diese Tests machen und die einfach als Richtlinie nehmen. Das heißt, wenn man weiß, man hat Avocado zum Beispiel und man lässt einmal 2 Wochen die Avocados aus, wenn es einem dann besser geht, dann ist das wahrscheinlich sinnvoll, das weiter so zu machen, einfach weniger Avocado zu essen.
Was komplett falsch wäre, wäre alles, was positiv ist, wegzulassen, weil das auch wichtige Nahrungsmittel im Grunde sein werden. Und da in diese Falle darf man nicht tappen mit diesen Tests.
Das heißt, auch bei einem Auslassversuch immer nur ein Nahrungsmittel auslassen und dann schauen, ob es einem besser geht. Das war's auch wieder für heute.
Ich möchte mich auch bedanken für die Einladung. Danke, lieber Georg.
Zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns folgt und natürlich auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Wir Labormediziner wissen natürlich alles besser, aber bei weitem nicht alles. Das heißt, ich freue mich natürlich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per E-Mail an feedback@labors.at. Ich freue mich natürlich auch für Themenvorschläge, für neue Folgen zum Thema Labormedizin und was man mit den Labortests machen kann und wie man sie interpretiert. Und wir sind natürlich bemüht, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Das bedeutet aber auch, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und Meinungen natürlich auch klar zu kennzeichnen. Und bitte beachtet, dass die medizinische Wissenschaft auf Versuch und Irrtum beruht und dass sich Erkenntnisse natürlich ändern können. Und wie die Geschichte zeigt, überwiegen leider auch die Irrtümer in der Entwicklung der Medizin. Im Laufe der Zeit können sich natürlich die Dinge ändern und wir haben heute März 2026. Es kann durchaus sein, dass wir in einem Jahr in einem Podcast über Neuentwicklungen berichten. Und wir Labormedizin haben auch ein bisschen etwas einfachere Sicht auf die Welt. Ist kein Wunder, unsere Patienten haben ausschließlich 16 mm Durchmesser, sind Blutröhrchen und wir glauben ja auch, dass mein Blut alles testen kann. Das heißt, dieser Podcast richtet sich daher an medizinisches Fachpersonal. Das müssen wir leider nach Gespräch mit unseren Anwälten erwähnen. Das heißt, wir freuen uns über jeden Zuhörer, aber wir können natürlich mit diesem Podcast kein Gespräch mit eurer Hausärztin oder einem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch schließlich schon seit Jahren und als ganzen Menschen und nicht nur aufgrund eines Laborwerts. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und in Folge 9 geht es dann um Sex, Let's Talk About Sex, um die Diagnostik von Geschlechtskrankheiten, von denen ja immer wieder behauptet wird, dass sie im Augenblick im Zunehmen sind. Danke auch an Lukas Schweitzer für die Musik und fürs Schneiden.